Ja, guten Morgen erstmal. Ja, einige von euch kennen mich, andere wiederum auch nicht. Also einmal bin ich in der Eben-Eser-Gemeinde, da wo gestern Abend dann eben auch was für die Jugend stattfand. Und ansonsten bin ich auch beim Missionswerk Bruderhand und in der Position bin ich heute auch hier. Wenn ihr nachher den Gottesdienst verlasst und dann im Flur, dort seht ihr so zwei kleine Tischchen, da sind so ein paar Sachen drauf aufgebaut. Ganz viele, also verschiedene Traktate, also Schriften, denen das Evangelium für Ungläubige erklärt wird, die man auch im Straßeneinsatz einsetzen kann, dazu nachher nochmal mehr. Und dann habe ich auch das Einzige, was nicht umsonst ist, was da rumliegt, ist dieses Buch »Der Himmel, ein Platz auch für dich«. Also das ist das Neueste von Werner Gitt und ich muss ehrlich sagen, das geht im Augenblick bei uns weg wie warme Semmeln und es ist wirklich ein gutes Buch, um einfach mal, ja, auch für Leute, die sich klären wollen, Himmel, ist das was für mich? Gibt es den überhaupt? Und wenn ja, wie komme ich da hin? Also das ist ein sehr gutes Buch von Werner Gitt. Und es liegen auch ein paar Flyer aus für ein paar Seminare oder Reisen. Einmal hier, wer Silvester noch nicht weiß, was er vorhat. Lebe im Glauben wie Josua. Silvesterfreizeit in Wienhausen bei der Bruderhand oder ein Eheseminar. Wenn ihr selber mal Interesse daran habt, an so einem Seminar teilzunehmen, einfach mal, was sagt Gott über das Thema Ehe? Als meine Frau und ich zum ersten Mal ein Eheseminar besucht hatten, da sagten meine Eltern, stimmt irgendwas bei euch nicht? Blödsinn, da kann man auch hingehen, wenn alles in Ordnung ist, damit es hinterher noch besser ist. Also nicht erst hingehen, wenn schon alles schief läuft, sondern vorher und schauen, was sagt eigentlich Gott über das Thema Ehe, weil wir hören so viel von Hollywood und von anderen Leuten über das Thema Ehe, aber was sagt Gott? Ganz wichtig. Und wer Israel kennenlernen will, diesen Oktober eine Reise nach Israel, meine Frau und ich führen die durch. Ja, wer da gerne mal mit dabei sein möchte, ein paar Plätze sind noch frei. Der kann auch einen Flyer von da vorne nehmen. Soweit dazu. Ja, ich habe schon gesagt, verheiratet bin ich, sonst könnte meine Frau bei der Reise nicht bei sein. Und wir haben zwei erwachsene Kinder, 20 und 22. Ja, und sind schon seit über einem Vierteljahrhundert mit Jesus dabei. So viel aber erst einmal dazu. Denn eigentlich möchte ich euch heute Morgen eine Frage stellen. Eigentlich möchte ich euch heute Morgen eine Frage stellen. Und zwar möchte ich euch die Frage stellen, welchen Tag haben wir heute? Sonntag! Ja, super! Sonntag ist klar. Wenn man es präzise sagen will, dann könnte man sagen, heute ist der letzte Sonntag vor der Fußball-Weltmeisterschaft. Das haben einige bestimmt auf dem Schirm, dass das so ist. Oder man könnte sagen, heute ist der zweite Sonntag im Juni 2018. Geht auch. Das weiß ich doch alles. Warum frage ich euch? Aber die eigentliche Frage ist, die wir heute Morgen klären wollen, was für ein Tag ist heute? Also wie bewerten wir ihn? Das Ding ist schon mal dran. Jawohl. Wie bewerten wir den Tag heute? Manch einer sagt vielleicht, wow, das ist ein schöner Tag heute, es ist gutes Wetter, es ist warm, heute Morgen hören wir Gottes Wort und heute Nachmittag, da geht's zu Oma und da geht's Schwarzwälder Kirschtorte. Ein super Sonntag heute, ein toller Tag, ein schöner Tag. Manch einer sagt vielleicht, hey, ist heute wieder so ein Tag. Eigentlich hatte ich gar keine Lust, heute Morgen aufzustehen. Aber ich habe mich dann doch überwunden. Und jetzt sitze ich hier. Vielleicht. Aber eigentlich können wir gar nicht sagen, was für ein Tag heute ist, oder? Weil der Tag hat ja gerade erst angefangen. Es ist morgens. Wir wissen noch gar nicht, was heute Nachmittag sein wird. Vielleicht sitzt ihr heute Abend vor der Tagesschau. Oder schlagt morgen früh die Tageszeitung auf und kommt zu dem Ergebnis, meine Güte, dieser zweite Sonntag im Juni 2018 war ein schrecklicher Tag. Ein Tag der Katastrophe, ein Tag, wo wieder vielleicht ein Terroranschlag passiert ist oder eine Naturkatastrophe oder. Wir können jetzt zu dieser Uhrzeit noch gar nicht festlegen, was für ein Tag heute eigentlich ist. Und dann möchte ich euch eine Geschichte erzählen von einem jungen Mann. Der springt morgens aus dem Bett. Und er springt morgens aus dem Bett und das Erste, was er eigentlich dann sofort macht, er springt direkt in seine Laufschuhe, zieht sich seinen Jogginganzug an, denn was anderes kann er sich gar nicht vorstellen, als einen Tag mit Joggen zu beginnen. Das ist einfach sein Start in den Tag. Und so macht er das. Er läuft los durch die Straßen der Stadt. Es ist noch dunkel, die Sonne ist noch gar nicht aufgegangen und er läuft. Mal so eine Sache, wenn man so Jogger beobachtet, wenn die so joggen, die sehen irgendwie immer gar nicht so aus, als hätten sie Freude. Das Gesicht ist so verzerrt, der Schweiß rinnt herunter und doch sagen sie, sie machen das, weil es ihnen Spaß macht. Verstehe ich nicht ganz. Aber sie machen es. Also, er läuft also los und dann hat er so die ersten 2-3 Kilometer so hinter sich und dann denkt er sich, jetzt kommt die Krönung. Das Schönste ist doch, wenn ich jetzt auf die Stadtmauer gehe, hier, auf die Stadtmauer und wenn ich dann dort den Sonnenaufgang beobachte und sehe, wie es langsam immer heller wird am Horizont und schließlich geht die goldene Sonne am Horizont auf. Und gedacht, gemacht, er geht auf die Stadtmauer und er ist dann dort oben, um die Sonne aufgehen zu sehen. Und als es immer heller wird, da sieht er mit einmal etwas da draußen vor der Stadtmauer, das war gestern noch nicht da. Und er kann es im ersten Licht der Sonne noch gar nicht richtig erkennen. Der Dunst ist noch auf den Wiesen, aber es wird heller und heller und die Sonne steigt höher. Und mit einmal, da sieht er, was da vor der Stadtmauer ist. Es ist kein Campingplatz, der damit einmal neu vor der Stadtmauer steht. Nein, es sind die Feinde, es sind die Syrer, die mal wieder die Stadt belagern. Wieder wollen sie die Stadt Samaria angreifen. Und eben noch dachte er, es ist ein herrlicher Tag heute, ein wunderschöner Tag. Und jetzt sagt er zu sich selber, es ist ein schlimmer Tag. Es ist ein fürchterlicher Tag. Es ist ein Tag der Katastrophe. Und er ruft ganz laut aus, Alarm! Man kann sich vorstellen, was jetzt passiert in der Stadt Samaria. In der Kaserne, wo die Soldaten sind, da sind mit einmal alle wach. Die Soldaten rennen durch die Gänge, raus auf den Hof, raus an die Stadtmauer. Und sie tun genau das Einzige, was jetzt richtig ist. Sie schließen das Stadttor, damit kein Feind in die Stadt hineinkommt. Und die Leute in Samaria, Entschuldigung, die Syrer, die sind ja nicht dumm. Die vor der Stadt sind mit ihren Zelten. Die fällen jetzt Bäume. Die fällen die Bäume in der Umgebung der Stadt. Und wisst ihr, was die vorhaben? Was haben die vor? Sie bauen Rammböcke. Sie bauen Rammböcke aus den Baumstämmen und wollen das Tor einrammen. Und so sind sie 10 auf der einen Seite des Stammes, 10 auf der anderen Seite. Dann nehmen sie Anlauf und rauf aufs Tor und das Tor hält. Das Tor ist neu. Die Balken sind richtig dick. Da kommt keiner durch. Und jetzt bauen die Syrer mit einmal Leitern. Sie bauen Leitern, um sie an die Mauer zu stellen, hinüber zu klettern und dann die Stadt einzunehmen. Und was machen die Leute in der Stadt? Was machen die Soldaten der Stadt? Sie schubsen die Leitern einfach wieder weg, sodass die Syrer nicht hineinkommen. Und da hat der König Ben-Hadad von Syrien, der auch gleichzeitig Oberbefehlshaber seiner Truppe ist, seiner Soldaten, der hat eine Idee. Und er sagt zu seinen Soldaten, Leute, macht euch keine Gedanken. Wir haben Zeit. Wir brauchen nur Geduld zu haben. Wir brauchen nur Zeit. Und dann, eines Tages, werden die Samaritaner, werden die Leute in Samaria das Stadttor aufmachen. Und wir brauchen nur hineinzuspazieren. Wir belagern diese Stadt. Dann werden sie nichts mehr zu essen haben. Wir werden einfach, wir verhindern durch unsere Belagerung, dass die Leute herauskommen und sich was zu essen kaufen. Wir verhindern auch, dass Nahrungsmittel in die Stadt geliefert werden. Und irgendwann haben sie so viel Hunger, dass sie die Stadtmauer aufmachen. Und wir, ohne zu kämpfen, werden die Stadt erobern. Das war die Situation. Und wenn wir uns fragen, wie war das damals in Samaria? Wie war das damals in Samaria? Dann ist die Antwort ganz, ganz einfach. Es gab in dieser Situation Tausende, ja Abertausende von Gründen, was hier gleich an der Leinwand entsteht, was ich euch da hinschreibe. Und ich verrate euch, achtet auf das Bunte und nicht auf das Schwarze. Die Leute in Samaria waren mutlos. Die Leute in Samaria waren mutlos und das mit gutem Grund. Verzweiflung hat sich breit gemacht in Samaria. Krisensituation. Kennt ihr Krisensituationen aus eurem Leben? Und ich denke, jeder von uns kennt Krisensituationen. Und so ist eine ganze Stadt hoffnungslos, mutlos, verzweifelt. Halt! Stopp! Einer ist in der Stadt. Es gibt jemanden, der eine ganz andere Sicht der Dinge hat. In einer Zeit der Krise, in einer Zeit der Hoffnungslosigkeit, in der Konfrontation mit all diesen Problemen, mit der Hungersnot, mit allem, hat er eine andere Blickrichtung. Während die anderen Menschen in Samaria depressiv sind, sieht er Fenster am Himmel. Und dieser Mann, genannt Prophet Elisa, geht aus seinem Haus. Und er geht auf den Marktplatz und er ruft den Leuten zu, Leute von Samaria, ihr braucht nicht hoffnungslos zu sein. Leute von Samaria, auch wenn die Belagerung schon lange andauert, auch wenn die Situation inzwischen so ist, dass es kaum noch Nahrungsmittel in der Stadt gibt, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Einige Leute, die hören sich das an und sagen, hey, hört euch das mal an. Ha, dieser Himmelskomiker, da haben wir es wieder mal. Der Mann, der sieht die Realität nicht mehr. Wir werden belagert und der spricht von Hoffnung. Wir haben Hungersnot und der sagt, fürchtet euch nicht, seid nicht depressiv. Das ist doch der Beweis, dass der nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Der ist verrückt, der muss ins Irrenhaus. Und einer ist da, der tritt auf ihn zu. Das ist der Adjutant des Königs. Der König von Samaria, der war wahrscheinlich etwas gehbehindert und brauchte so bei offiziellen Anlässen einen, der ihn stützt. Und dieser Adjutant des Königs, der geht auf Elisa zu. Und er sagt mal, hör mal, du Spinner. Hör mal. Wie kannst du behaupten, dass es Hoffnung gibt in dieser Situation? Aber Elisa, der gibt nicht auf. Der gibt nicht klein bei. Und er sagt zu dem Adjutanten des Königs, du, ich sag dir, morgen um diese Zeit, werdet ihr alle genug zu essen haben. Morgen könnt ihr euch die Wampe vollschlagen. Morgen gibt es genug zu essen für alle. Auch wenn die Lage noch so hoffnungslos scheint. Ha! Lacht der Adjutant des Königs. Was für ein Quatsch! Erzähl doch keinen Blödsinn! Wie stellst du dir das vor? Gott ist im Spiel, sagt Elisa. Es stimmt, die Realität sieht ganz anders aus. Es stimmt, wir haben Hungersnot. Aber Gott hat seine Hand im Spiel und er wird seine Hand nicht zurückziehen. Und ich sage euch, morgen um diese Zeit werdet ihr alle genug zu essen haben. Und dann kommt der Adjutant des Königs nochmal. Und er sagt, komm her, mein Freund, komm her. Gehen wir mal zusammen auf die Stadtmauer. Und Elisa kommt mit. Und sie sind auf der Stadtmauer. Und der Adjutant zeigt ihm, Elisa, schau dir das an. Das ist die Realität. Die Zelte des Feindes vor der Stadtmauer. Elisa, hör auf zu träumen. Elisa, wir sind verloren. Es gibt keine Hoffnung mehr. Denkst du, dass Gott Himmel, dass Gott Fenster am Himmel macht? Wie stellst du dir das vor? Dass damit einmal der himmlische Pizzaservice kommt? Oder dass Gott Döner vom Himmel schickt? Ha? Elisa, Elisa, wach auf! Er lacht sich krank über diesen Propheten. Und jetzt kommt ein ganz ernstes Wort von Elisa. Und er sagt zu dem Adjutanten des Königs, er schaut ihm in die Augen und sagt, hör mir zu. Du wirst es mit eigenen Augen sehen, dass Gott ein Wunder tut, aber du wirst nichts davon abbekommen. Du wirst es optisch wahrnehmen, aber du wirst nichts davon bekommen. Sehr ernst. Aber halten wir fest, mitten in einer Zeit der Hoffnungslosigkeit, mitten in einer Zeit der Krise, mitten in einer Zeit, wo alle depressiv sind, da gibt es einen, der eine andere Sicht hat. Da gibt es einen, der sieht Fenster am Himmel. Und ich wünsche mir von uns, von euch und mir, von dir und mir, dass wir Leute sind, die in einer Krisensituation genau diesen Blick haben, dass wir Fenster am Himmel sehen. Zurück zur Geschichte. Die Belagerung hat schon eine ganze Weile angedauert und die Prophezeiung Elisas steht im Raum. Morgen um diese Zeit. Morgen um diese Zeit. Und ich könnte mir vorstellen, einige Leute waren da im Volk und die sagten, wenn wir in Gottes Wort nachschlagen, in den alten Schriften oder auf das hören, was die Väter uns so überliefert haben, Gott hat schon mal Wunder gemacht. Doch, da war was. Gott hat schon mal Wunder getan. Vielleicht könnte er ja jetzt auch wieder Wunder tun. Und andere sagen, ich weiß nicht. Aber wenn man so geschaut hat, was passiert? Es passierte nichts. In der Realität war es nach dieser Prophezeiung von Elisa genauso wie vorher. Morgen. Um diese Zeit. Doch, es geschieht etwas. Es geschieht etwas. Irgendetwas tut sich doch. Und das ist das, was die Bibel berichtet. Die Bibel berichtet uns nämlich von ein paar Leuten. Und wahrscheinlich werdet ihr Schwierigkeiten, zeichnen sie euch immer hin, wahrscheinlich werdet ihr Schwierigkeiten haben, sie genau zu erkennen, wer das denn ist. Weil das waren auch nicht die größten Leute. Das waren keine Politiker. Die sind noch nie irgendwo von der Bild porträtiert worden. Und das waren auch keine Akademiker. Das waren auch keine Wirtschaftsbosse. Es waren in Wirklichkeit nichts anderes als die Ärmsten der Armen. Und diese Ärmsten der Armen, sie saßen draußen vor dem Tor der Stadt. Ja, eigentlich waren sie Bürger dieser Stadt, aber sie lebten vor dem Tor. Warum? Warum lebten sie außerhalb der Stadt? Weil Die Bibel sagt, diese Leute waren krank. Sie hatten Aussatz als Krankheit. Und als Aussätzige hatten sie keinen Platz in der Stadt. Sie mussten außerhalb, vor dem Tor der Stadt leben. Diese Leute waren die Ärmsten der Armen. Ich frage mal die Bibelkenner unter euch, wisst ihr den Namen dieser vier Leute? Waren das Balthasar, Melchior, Kaspar? Ich weiß es auch nicht. In der Bibel werden uns ihre Namen nämlich gar nicht überliefert. Also hätte jetzt jemand gesagt, er weiß die Namen, das wäre schon interessant geworden. Aber nein, es ist so. Manchmal ist das wirklich so in der Bibel, nicht nur manchmal, sondern öfters, dass da ist eine Geschichte, die wirklich wichtig ist. Und das sind Leute, die sind für den Fortgang der Geschichte eigentlich nicht wegzudenken, aber die Bibel überliefert uns nicht ihre Namen. Oder kennt jemand die Namen der Hirten auf dem Feld vor Bethlehem? Ja, die Bibel berichtet uns die Namen nicht. Und ganz ehrlich, das finde ich irgendwie gut. Und wisst ihr warum? Weil Gott benutzt Leute wie dich und mich. Gott ist derjenige, der etwas tut. Und er kann mit jedem von uns handeln. Und das hat er hier auch gemacht. Ganz gewöhnliche Leute. Ganz gewöhnliche Leute möchte Gott verwenden. Das ist Gottes Art, zu handeln. Damit wir nicht hinterher sagen können, wenn wir was Großes geschafft haben, naja, komm, war klar, dass Gott mich gebrauchte, weil ich bin ja so begabt. Nein, Gott gebraucht ganz normale Leute wie dich und mich. Und hier in unserer Geschichte verwendet er die Ärmsten der Armen. In der Stadt sind sie nicht geduldet als Aussätzige. Außerhalb der Stadtmauer, wo sie sich überaufhalten, da gibt es jetzt, wo die Syrer da sind, auch keine Überlebenschance. Und einer von ihnen sagt, Leute, es ist furchtbar. Wir gehen ein. Wir werden verhungern. Schon seit Tagen hat niemand mehr etwas über die Mauer geschmissen zum Essen. Ach, wären wir doch in der Stadt. Und da sagen die anderen, sag mal, hast du nicht mehr alle? In der Stadt, da haben die auch nichts mehr zu essen. Deswegen werfen die doch nichts mehr über die Mauer für uns. Wenn wir in der Stadt wären, da würden wir auch verhungern. Das heißt, drinnen in der Stadt würden wir sterben und außerhalb sterben wir auch. Jetzt ist Ende. Feierabend. Ende, Schluss, aus. Vier Leute. Vier Männer außerhalb der Stadt. Die Ärmsten der Armen. Und diese vier Männer sind die Menschen, mit denen Gott etwas vorhat. Sie sitzen da. Sie diskutieren miteinander. Und irgendwann sagt einer von ihnen, hey, Leute, es stimmt, es ist wahr, hier draußen vor der Stadt gehen wir ein, verrecken wir elend. Und in der Stadt würde es uns nicht anders ergehen. Warum unternehmen wir eigentlich nichts? Warum unternehmen wir nichts? Und die anderen drei schauen ihn an und denken, hallo, was sollen wir machen? Wir können nichts machen. Dann sagen sie zu ihm, was redest du denn mit uns? Und er sagt, Leute, kapiert doch endlich einmal. Das ist doch ein deutliches Zeichen, dass wir etwas tun sollen, dass wir was unternehmen sollen. Und er sagt, das, was ich hier hinschreibe, tut was, tut endlich etwas. Mensch, Leute, lasst uns etwas tun. Sie schauen ihn wieder an und denken sich, hä, was sollen wir denn tun? Und er sagt, morgen früh, wenn die Sonne aufgeht, lasst uns ins Lager der Syrer gehen. Ins Lager der Feinde. Und wir gucken, was passiert. Lasst uns die Chance nutzen, die wir nicht haben. In der Stadt würden wir verhungern, außerhalb der Stadt verhungern wir auch. Also komm, was können wir verlieren? Lasst uns losgehen. Wisst ihr was? Ich liebe Kirchengeschichte. Wer von euch mag Kirchengeschichte? Also wirklich, keiner? Sehr schrecklich. Weißt, ich liebe Kirchengeschichte, das ist nämlich eigentlich gar nichts Trockenes. Denn Kirchengeschichte, die ist voll von Geschichten über Leute, die sind nicht auf ihrem Hintern sitzen geblieben. Meist waren es schlichte und einfache Leute, wie dieser Mönch in Wittenberg. Ich glaube, Martin Luther hieß er. Der war bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht berühmt und bekannt. Er war ein einfacher Mönch und er hat gesehen, da passt was nicht, da muss ich handeln, da muss man was tun. Und er hat es getan. Und wenn du die Kirchengeschichte liest, ist sie voll mit Leuten, die gesagt haben, jawohl, ich packe es an, ohne Rücksicht auf Verluste. Aber ich will nicht sitzen bleiben. Ich tue was. Die ganzen Missionare, die wir immer wieder Geschichten gerne hören, Hudson Taylor und so weiter. Einfache Leute, die von Gott gebraucht wurden. Und warum konnte sie Gott gebrauchen? Warum konnte Gott sie gebrauchen? Weil sie Mut hatten, einfach mal etwas mit Gott zu wagen. Die Diskussion zwischen den vielen geht weiter. Sollen wir? Sollen wir nicht? Sollen wir da morgen hingehen ins Lager der Syrer oder sollen wir nicht? Schlussendlich entscheiden sie sich, jawohl, wir gehen hin, wir wagen das. Und am nächsten Morgen, es ist noch stockdunkel, da robben sie los. Sie legen sich also auf den Bauch und robben, so wie die Indianer, von Gebüsch zu Gebüsch, von Baum zu Baum, von Grasbüschel zu Grasbüschel. Immer näher heran an das Lager der Syrer. Und sie kommen immer näher und es ist unheimlich, als sie dorthin kommen. Und vor allen Dingen ist es unheimlich ruhig. Normalerweise, wenn man in die Nähe eines Militärlagers kommt, da müsste man doch Waffengeklirr hören und irgendwas anderes. Man müsste noch etwas hören. Schnarchen. Soldaten schnarchen, wenn sie schlafen. Ey Frauen, ich muss euch da mal was sagen. Männer schnarchen. Männer müssen schnarchen. Wisst ihr warum? Weil Männer sind dafür da, ihre Familie vor den wilden Tieren zu schützen und diese Geräusche schrecken einfach die Tiere ab. Nehmt es euren Männern nicht so übel. Aber zurück zu unseren Soldaten, zu den vier Leuten. Sie hören kein Schnarchen, nichts, gar nichts, absolute Stille. Und sie robben sich immer mehr an das Lager der Syrer heran. Und dann sind sie beim ersten Zelt. Sie machen die Zeltplane etwas auf und niemand drin. Niemand drin im Zelt. Und mit einmal gehen ihnen die Augen über. Da sind lauter Sachen zu essen. Also heute würde man sagen, da lagen Chicken McNuggets, Hamburger, Hähnchenschenkel, oh, Kaviar, alles da. Ein gefundenes Fressen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und was haben unsere vier jetzt gemacht? Sind die erstmal wieder zum Brunnen gegangen, haben sich die Hände gewaschen, haben den Knigge gelesen, wie man das denn macht, so ein Essen, mal so ein richtiges Festmahl eigentlich jetzt essen, und haben die sich Besteck geholt? Nee, haben die nicht. Die haben ihre Ärmel hochgekrempelt und die haben gefuttert. Wie die Scheunendrescher. Eigentlich müsste man sagen, sie haben gefressen. Die hatten ja Hunger ohne Ende. Tagelang hatten sie nichts mehr. Und mit einmal kommt einem ein Gedanke. Und er sagt, Leute, das ist bestimmt eine Falle der Syrer. Während wir hier jetzt essen, stehen die vor dem Zelt mit dem Speer in der Hand. Und wenn wir rauskommen, sind wir Kriegsgefangene. Garantiert. Mit einmal schlägt ihm wieder das Herz und sie öffnen die Zeltplane und gucken raus und nichts. Keiner da. Niemand da. Die vier Leute wussten ja gar nicht, also so vier Aussätzigen, was da passiert ist. Aber wir wissen es. Und wir wissen es, weil es in der Bibel steht. In der Bibel steht nämlich, dass in der Nacht die Syrer ein Geräusch gehört haben, als würde eine riesige Armee herankommen. Sie haben das Pferdegetrappel gehört und das Geklirre von den Waffen und das Stampfen der Soldaten, wenn die mit ihren Stiefeln dann halt auf dem Boden dann marschiert sind. Und sie bekamen eine Angst. Und der Ben-Hadad von Syrien, der hat gesagt, Leute, die Samariter, die haben jetzt mit einmal Verstärkung. Die Verstärkung ist zu stark, wir müssen fliehen. Und er bläst zum Rückzug. Und die rennen wie die Hasen, die Syrer. Die haben so eine Angst, dass sie alles zurücklassen. Sie lassen die Pferde, die Esel, die Waffen, sogar ihre Stiefel, alles lassen die zurück. Die rennen. Und was da wirklich passiert? Da war keine Armee. Gott hat sie nur das Geräusch einer Armee hören lassen. Und das ist das Übernatürliche an dieser Geschichte. Die vier Aussätzigen, die haben den Mut gehabt, etwas zu wagen. Aber Gott ist es, der das Übernatürliche vollbracht hat. Und ich denke, das ist auch bei uns so. Wenn wir etwas mit Gott wagen, wenn du bereit bist, einen Glaubensschritt mit Gott zu gehen, dann wird etwas passieren. Dann wird Gott handeln. Ich kann dir nicht sagen, was, aber Gott wird handeln. Gott stellt sich dazu. Auf jeden Fall. Das war das Übernatürliche an dieser Geschichte. Und dann sind unsere vier Aussätzigen, nachdem sie im ersten Zelt sich richtig vollgefuttert haben, sind sie zum nächsten Zelt. Und da war wieder niemand. Da haben sie wieder nur Essen gefunden und alles mögliche andere, Schätze, Kleidung, Stiefel, Waffen, alles. Und sie fingen wieder an zu essen. Gut, irgendwann waren sie satt. Was haben die gemacht? Sind die jetzt losgezogen Richtung Samaria und haben gesagt, Leute, hier gibt's Essen für alle? Nein, haben die nicht gemacht. Die haben sich erst einmal Hacke und Schaufel geholt und haben Löcher gebuddelt und haben die ganzen Reichtümer, die sie in den Zelten gefunden haben, verbuddelt und haben wieder Erde drauf gemacht, damit niemand das findet, wo sie es versteckt haben. Und ins nächste Zelt gegangen, da war auch Gold und Silber und andere Dinge, die nicht verrotten können. Haben sie in die Erde verbuddelt, schön wieder glatt gemacht, die Erde drüber. Und so weiter und so fort. Die haben einfach nur an sich gedacht. Egoisten. So ist der Mensch. Egoistisch. Einfach nur an sich denken. Millionen Menschen in dieser Welt, denen geht's dreckig. Und wir leben hier in Deutschland. Immer noch wie die Made im Speck. Wir danken bei Tisch, dass Gott uns so reich versorgt. Aber denken nicht wirklich an die, die weniger haben als wir. Der Egoismus des Menschen. Aber ich möchte es mal übertragen, und zwar auf den geistlichen Bereich. Ich frage mich manchmal, wenn ich an diese vier Leute denke, die hier vor dem Tor der Stadt Samaria sind und von einem Zelt zum anderen gegangen sind und konsumiert haben und konsumiert und konsumiert. Da frage ich mich, wie oft gehen wir von einem Gottesdienst zum anderen und hören das Evangelium immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Wie oft gehen wir von einer Zeltmission zur anderen? Wie oft von einer christlichen Konferenz zur nächsten christlichen Konferenz? Und wir hören das Wort Gottes und denken nicht darüber nach, dass Millionen von Menschen, ja Milliarden vielleicht sogar, in dieser Welt noch nie das Evangelium gehört haben. So ist der Mensch. Ihr Lieben, das ist eine ganz ernste Sache. Es hat mal ein Pastor gesagt, wer gibt uns eigentlich das Recht dazu, das Evangelium immer wieder zu hören? Bevor wir es nicht wenigstens einmal weitergesagt haben. Denk mal darüber nach. Unsere Welt braucht das Evangelium. Unsere Welt. Und die Schar der Evangelisten, die in Deutschland und von Deutschland aus durch die Lande ziehen und das Evangelium verkündigen, wird immer kleiner. Das kann doch gar nicht sein, wenn so ein paar alte Leute, ich sag mal, Ulrich Pazani, Theo Lehmann, Wilhelm Pahls, wisst ihr, wie alt diese Leute sind? Und die ziehen immer noch von Gemeinde zu Gemeinde. Wo sind die jungen Leute, die sich rufen lassen in den Dienst des Evangeliums, die Jesus mal beim Wort nehmen, wo er sagt, ich will euch zu Menschenfischern machen? Wir denken immer, die anderen sind gemeint, oder? Wo sind sie? Die Christen, die sich rufen lassen, die noch bereit sind, auf Gottes Stimme zu hören, wenn er sie ruft. Ich meine, ich gehe jedes Jahr im Dezember, dann wenn Gemeinden meistens keine Evangelisationen machen, dann gibt es eine Evangelistenkonferenz, wo sich mal so alle Evangelisten Deutschlands treffen, jedenfalls fast alle. Und als ich zum ersten Mal da war, ich war entsetzt. Nicht über die Evangelisten, also nicht, dass ihr jetzt denkt, Hilfe, was ist das? Nein, ich war entsetzt, dass ich mit meinen fast 50 den Altersdurchschnitt senke. Wo sind die jungen Leute, die sich rufen lassen? Die noch bereit sind, ein Wagnis einzugehen? Wisst ihr, was das heißt, Evangelist zu sein? Von Spendengeldern abhängig zu sein? Du weißt nie, ob genug reinkommt. Das liegt nur in Gottes Hand. Was heißt hier nur? Hey, er ist der Allmächtige. Ihm gehört der Reichtum der ganzen Welt. Das ist eigentlich sicherer als jeder Job in der Welt. Die Menschen um uns herum, die Welt, Deutschland, braucht eine junge Generation von Evangelisten, die voller Mut durch die Lande ziehen und den Sieg Jesu von Golgatha proklamieren. Menschen in Deutschland, Menschen in dieser Welt müssen das Evangelium hören. Es ist dringend notwendig. Zurück zu unseren Vieren. Da sind sie nun. Sie plündern die Zelte. Eins nach dem anderen. Und auf einmal bricht ein Lichtstrahl des Neuen Testaments hinein in diese dunkle alttestamentliche Situation. Und es beginnt damit, dass einer von den Vieren sagt, Leute, kapiert ihr nicht, was heute für ein Tag ist? Und die anderen gucken ihn mit großen Augen an, wie ein Auto, und wissen überhaupt nicht, was er meint. Und er sagt, Leute, es ist doch klar, es ist doch vollkommen klar, was heute für ein Tag ist. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Und er formuliert es so. Er sagt, heute, dieser Tag, ist nichts anderes als ein Tag der guten Nachricht, wie ich es hier jetzt rangeschrieben habe. Gute Nachricht. Heute ist der Tag der guten Nachricht. Und wenn wir diese Nachricht für uns behalten, dann machen wir uns schuldig. Wenn wir das nicht weiter sagen, dass hier genug Essen für alle ist, dann machen wir uns schuldig. In der Stadt muss diese Nachricht gehört werden. Da, wo Menschen vor die Hunde gehen. Da, wo sie nicht mehr wissen, was sie essen sollen. Wo sie schon anfangen, sich gegenseitig aufzuessen. Die Leute brauchen diese Nachricht. Die gute Nachricht. Essen für alle. Und jetzt geschieht's. Unsere vier Leute ändern ihre Einstellung. Sie haben eine Sinnesänderung. Und diese Sinnesänderung nennt die Bibel Buße. Und sie entscheiden sich, das darf nicht sein, dass die Leute in Samaria das nicht wissen, dass nur wir uns satt essen und die anderen hungern. Das geht gar nicht. Wir dürfen diese Botschaft nicht für uns behalten. Wir gehen hin. Und sie machen kehrt auf dem Absatz und sie marschieren Richtung Stadt. Und da bringen sie der Stadt die gute Nachricht. Die können das erstmal gar nicht glauben in Samaria. Aber dann stürmen sie raus aus ihren Häusern. Sie gehen auf den Marktplatz, sie stellen sich vor das Stadttor und dann klopfen sie von innen an das Stadttor und sagen, macht auf, wir wollen raus ins Lager der Syrer, wir wollen essen. Jetzt müssen wir den König von Samaria mal kennenlernen. Das ist scheinbar ein Vorfahr aller guten Preußen. Weil Der König von Samaria sagt, halt. So geht das nicht. Ihr könnt hier nicht wie eine Hammelherde einfach aus dem Tor rennen und so ins Lager der Syrer und dann jeder für sich einfach losessen, was er so findet. Das muss geordnet für sich gehen. Und er sagt zu seinem Adjutanten, stell dich in das Tor. Du bist verantwortlich dafür, dass hier alles geordnet vor sich geht. Lass die Leute sich in Zweierreihen aufstellen, so wie wir damals, ne, so in der Schule, wenn wir auf Klassenausflug waren, Zweierreihen, fertig. Und so gehen, sollen sie in das Lager der Syrer gehen. Gab nur ein Problem. Die Leute von Samaria waren keine Preußen. Die sind, als das Stadttor sich geöffnet hat, sind die einfach losgerannt und ja, haben den Adjutanten des Königs einfach über den Haufen gerannt. Und obwohl sie es nicht wollten, haben sie ihn zu Tode getrampelt. Erinnern wir uns, was Elisa gesagt hat? Du wirst es mit eigenen Augen sehen, dass Gott ein Wunder tut. Aber du wirst nichts davon abbekommen. Hier ist die Gerichtsbotschaft von Elisa in Erfüllung gegangen. Ihr merkt, worum es geht. Es geht um die gute Nachricht. Und das Wort, das die Bibel für gute Nachricht verwendet, ist Evangelium im Neuen Testament. Evangelische Kirche heißt nichts anderes als Kirche der guten Nachricht. Evangelium, gute Nachricht. Und die gute Nachricht ist, dass unser Herr, Jesus Christus, der Sohn Gottes, in diese Welt hineinkam. Und die gute Nachricht ist, dass er dort, der Sohn Gottes, dort am Kreuz von Golgatha starb, für dich und für mich. Ach, hier sind sie raus. Da. Er starb dort, am Kreuz. Die gute Nachricht ist, dass es Vergebung gibt für unsere Schuld. Und dass es ein ewiges Leben in der Gemeinschaft mit Gott gibt. Gute Nachricht, tolle Sache. Aber es gibt auch eine Kehrseite dieser Medaille. Und diese Kehrseite ist, wer nicht sein Vertrauen in Gott setzt und nicht damit rechnet, dass Gott handelt und handeln möchte, wird das in seinem Leben irgendwie optisch wahrnehmen, aber nichts davon abbekommen. Du kannst hier in der Gemeinde sitzen und eine Predigt nach der anderen hören und die Glaubenserlebnisse der anderen hören, wenn sie mal Zeugnis geben. Und du bist immer dabei. Aber wenn du nicht daran glaubst, wirst du es in deinem Leben nie erfahren und du fragst dich immer, was erzählen die anderen da? Der Adjutant des Königs, er war dabei. Er hat die Verheißungen Gottes gehört. Und er hat gesagt, nein, das glaube ich nicht. Und er hat mitbekommen, dass Gott es doch tut. Aber er selber hat nichts davon abbekommen. Im Philipperbrief steht, jedes Knie wird sich einmal beugen vor ihm, vor Jesus Christus. Auch die, die jetzt nicht an ihn glauben. Aber sie sind dann nicht dabei im ewigen Leben. Jeder wird es mitbekommen, dass Gott handelt und dass Gott seine Prophezeiung erfüllt. Aber wer es nicht glaubt, der ist nicht dabei. Und deswegen möchte ich dich einladen, heute Morgen. Schau, das Stadttor von Samaria. Es ist aufgegangen und die Leute von Samaria sind hinausgeströmt, um sich zu holen, was Gott für sie vorbereitet hat. Essen für alle. Und deswegen möchte ich dich einladen, öffne die Tore deines Unglaubens. Nimm das in Anspruch, was Gott für dich vorbereitet hat. Die Bibel sagt, all denen, die ihn, also Jesus Christus, aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Johannes 1, Vers 12. Aber setz dein Vertrauen auf ihn, auf Jesus Christus. Vielleicht hast du diese Beziehung zu Jesus Christus noch nicht. Heute Morgen ist die Möglichkeit, diese Entscheidung für Jesus Christus zu fällen. Vielleicht bist du ein Jugendlicher der Gemeinde. Alle denken vielleicht schon, ach, der ist doch bestimmt schon Christ. Aber du weißt es besser und Gott auch. dann ist heute die Möglichkeit, dass es der schönste Tag deines Lebens werden könnte. Hier sind genügend Leute in der Gemeinde, die dir den Weg zu Jesus gerne zeigen. Ich auch. Aber ich weiß, die meisten von euch haben diese Entscheidung für Jesus schon getroffen. Darf ich dir auch Mut machen? Wie wäre das, wenn wir uns heute Morgen entschließen würden, Schritte mit Gott zu tun? Wie wäre das, wenn wir uns entschließen, Schritte zu wagen mit ihm? Was immer Gott mit uns vorhat, dass wir nicht sitzen bleiben unter unserem Baum und gucken, was um uns herum passiert und ins Taschentuch weinen und darüber jammern, wie schlecht die Zeiten sind und wie hart der Boden in Hannover. Wie wäre es, wenn wir uns heute Morgen aufmachen und uns entschließen, konkrete Schritte zu tun, konkrete Schritte mit Gott zu wagen? Die Botschaft steht hier vorne. Mut tut gut. Wisst ihr, unser Land braucht dringend junge Leute. Junge Männer und Frauen, Familien, wo Jesus Christus der Herr ist und wo erkennbar ist, dass Jesus heute noch wirkt. Gott braucht Leute wie dich und mich, die in ihrem Umfeld es proklamieren, was Jesus für uns getan hat. Und Mut, dieser Mut, der kommt nicht aus uns heraus. Den kannst du nicht machen. Corrie ten Boom, die hat einmal gesagt, Mut ist die Angst, die gebetet hat. Mut ist die Angst, die gebetet hat. Ich erzähle euch gleich noch was von den Straßeneinsätzen in Hannover. Und ehrlich, ich weiß, wie es Leuten geht, wenn sie denken, ich soll Straßeneinsatz machen. So geht es mir auch. Jedes Mal von Neuem vor einem Straßeneinsatz, jedes Mal von Neuem, bevor ich irgendwo predige, denke ich, ich habe Angst davor. Und ich bete, wer bin denn schon ich? Was kann denn ich? Und jedes Mal erlebe ich, Gott handelt, Gott wirkt. Wir hatten am Anfang die Frage, was ist heute für ein Tag? Und wir haben gesagt, es ist der letzte Sonntag vor der Fußball-Weltmeisterschaft. Es ist der zweite Sonntag im Juni 2018. Vielleicht ist es ein guter Tag, dass heute die Sonne scheint, schönes Wetter ist, heute Nachmittag Kuchen. Vielleicht aber auch ein schlechter Tag. Du erhältst irgendeine schlechte Nachricht und sagst, was für ein schrecklicher Tag. Weiß ich nicht. Aber egal was, eins möchte ich festhalten und ich hoffe, dass es auch bei euch ganz klar ist, dieser Tag heute ist ein Tag der guten Nachricht. Ein Tag der guten Nachricht. Und die gute Nachricht ist, Jesus Christus ist nicht am Kreuz geblieben. Er ist wieder auferstanden und lebt. Und er ist derjenige, der uns heute die Hoffnung gibt. Dieser Tag ist ein Tag, an dem wir beschließen wollen, die gute Nachricht nicht für uns zu behalten. Eine kleine Hausaufgabe habe ich noch für heute Nachmittag. Ihr könnt euch in den Gartenstuhl setzen und einfach den Tag genießen. Nehmt euch die Bibel. Schlagt auf, 2. Korinther 7 und lest diese Geschichte nach, die ich euch eben gerade erzählt habe. Entschuldigung, 2. Könige, nicht Korinther. Danke, da hat jemand aufgepasst. Ja, ich merke, es ist heiß. Also, nein, 2. Dann kam gleich Korinther. Nein, Könige, natürlich. 2. Könige 7, da ist die Geschichte. Lest sie nach. Gott segne euch. Amen.